Guten Morgen und herzlich willkommen zur Beichte mit Christine Feigs. So stand es in der Terminankündigung der Christustreff Homepage und ich habe mir überlegt, mit welchen Erwartungen ihr wohl heute Morgen hierher gekommen seid. Zum Glück stand da nicht Beichte von Christine Feigs. Einige von euch, die mich schon länger kennen, hätten vielleicht gedacht, endlich. Das wurde ja auch mal Zeit. Aber ob das Zeitfenster der Predigt für diese Beichte ausreicht? Ein paar andere hätten gedacht, die kennen mich nicht so gut, was da wohl kommt. Und wieder andere wären gar nicht gekommen, sondern gleich zu Hause geblieben. Gut, dass das Thema nicht heißt Beichte von, sondern es um das Thema Beichte geht. Und darüber denken wir gemeinsam nach. Was bedeutet Beichte? Was sind mögliche Formen der Beichte und welche Auswirkungen kann das auf unser Leben haben? Bei einer empirischen Untersuchung unter heranwachsenden jungen Frauen, bei einer Unterhaltung am Essenstisch mit meinen zwei Töchtern, fand ich heraus, dass Beichte gar kein altmodisches Phänomen ist. Ich dachte, mit Beichte kann niemand mehr etwas anfangen und das kennt heute keiner mehr. Aber meine 15- und 17-jährigen Töchter haben mir erklärt, es gibt bei Instagram eine Plattform und die heißt meinbeichtstuhl.com. Und dort würden ursprünglich echte Beichten abgelegt, aber inzwischen ging es um immer skurrilere Posts und darum, die allermeisten Likes zu bekommen. Mit ganz wilden Geschichten, in denen es meistens um Sex geht. Meine Töchter, das willst du nicht lesen, Mama. Beichte als Synonym für ein Verhalten, das verdeckt ist, das Faszination ausübt, aber total verboten ist. Verboten schlimm und verboten gut. Sie haben mir aber auch von lustigen Beichten erzählt und meine Lieblingsbeichte ist die einer Waldorfschülerin. Ihr wisst schon, Waldorf, das sind die, die anthroposophisch unterrichtet werden und die auch ein Fach haben, das Eurythmie heißt. Wir, die wir wenig von Waldorf kennen, denken immer, da tanzen die ihren Namen. Das ist wohl auch ein Teil davon, aber es gibt noch mehr. Und die Beichte der Waldorfschülerin lautet, im Club, meine Kinder haben gesagt, Mama, das ist das, was bei euch Disco früher war, im Club tanze ich manchmal Beleidigung. Es tut mir leid. Was würdest du beichten? Und wie würdest du beichten? Beichtest du überhaupt? Was bedeutet das? Beichte wird ganz unterschiedlich aufgefasst und in den unterschiedlichen Konfessionen hat sie auch einen unterschiedlichen Stellenwert. In der katholischen Kirche ist Beichte eines der 7 Sakramente. Ein Sakrament ist ein Ablauf, der als sichtbares Zeichen oder sichtbare Handlung die unsichtbare Wirklichkeit Gottes vergegenwärtigt und an ihr teilhaben lässt. Menschen in der katholischen Kirche werden angeleitet zur Beichte und vor der Kommunion beichtet jedes katholische Kind. Und auch als Erwachsene beichten viele Katholikinnen und Katholiken regelmäßig. In den evangelischen Kirchen gibt es nur noch 2 Sakramente, die Taufe und das Abendmahl. Aber abgeschafft wurde die Beichte deshalb noch lange nicht. Sie wurde nur verändert. Bei uns gibt es vor dem Abendmahl eine allgemeine Beichte, ein Sündenbekenntnis in Gemeinschaft und dann den Zuspruch der Vergebung auch in Gemeinschaft. Das macht auch Sinn, weil wir meistens in Gemeinschaft sündigen und auch an der Gemeinschaft schuldig werden und das so vergegenwärtigt. Vergebung brauchen wir alle und die wird uns allen zugesprochen. Und trotzdem gibt es noch die klassische Beichte, die sogenannte Ohrenbeichte, von einem Ohr zum anderen, eine Einzelbeichte mit Absolution durch einen Priester. Das gibt es bei uns eher durch Seelsorgegespräche und gar nicht so institutionalisiert, dass es angeboten würde oder auf unserer Homepage steht, Beichte bei Ulrich Hilzinger. Aber es ist die Frage, ob Beichte nicht vielleicht die Bedeutung verloren hat und wir uns neu überlegen können, wie wir mit Beichte umgehen und ob es abgesehen von der gemeinsamen Beichte vielleicht doch Sinn macht, auch einzeln zu beichten. Luther wollte nämlich, wenn ich ihn richtig verstanden habe, die Beichte gar nicht abschaffen. Er hat extra eine Anleitung für die Einfältigen, wie man sie soll, lehren, Beichten geschrieben und ich fand die sehr hilfreich. Die Beichte begreift zwei Stücke in sich. Eines, dass man die Sünden bekenne, und das andere, dass man die Absolution oder Vergebung von dem Beichtiger, dem Beichtvater, empfange als von Gott selbst und ja nicht daran zweifle, sondern fest daran glaube, die Sünden seien dadurch vergeben vor Gott im Himmel. Also zwei Parts. Sünden bekennen, Vergebung zugesprochen bekommen. Und dann geht es weiter in dieser Belehrung mit der wirklich wichtigen Frage, welche Sünde soll man denn beichten? Das ist ja das, was sich einem stellt. Was ist denn Sünde überhaupt und was soll man beichten? Und Luther schreibt, vor Gott soll man aller Sünden sich schuldig geben, auch die wir nicht erkennen, wie wir im Vaterunser tun. Vergib uns unsere Schuld. Aber vor dem Beichtiger sollen wir allein die Sünden bekennen, die wir wissen und fühlen im Herzen. Sieh deinen Stand an nach den 10 Geboten, ob du Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Herr, Frau, Knecht seist, ob du jemandem Leide getan hast, mit Worten oder Werken, ob du gestohlen, versäumt, verwahrlost, Schaden getan hast. Luther gibt uns also eine Orientierung an den 10 Geboten und das machen manche moderne Beichtspiegel auch noch. Also dann kann man die einzelnen Gebote durchgehen und überlegen, bin ich da im Reinen mit Gott, mit mir, mit meinen Nächsten? Wir können uns dann fragen, spielt Gott die Rolle in meinem Leben, die ihm zusteht? Liebe ich ihn wirklich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit meiner ganzen Kraft oder ist es eher so netter, ja, so eine nette Zutat? Ehre ich Gott? Oder gibt es Dinge, wo man denkt, das ehrt den Herrn Jesus nicht? Ich muss an meine Fahrweise denken mit Fisch hinten drauf. Ehrt das den Herrn Jesus so, wie ich fahre oder ehrt es ihn nicht? Oder gibt es Dinge, die ich tue und es wäre peinlich, wenn Leute das mit Gott in Verbindung bringen würden? Wo missbrauche ich den Namen Gottes und sage im Namen Jesu und es ist vielleicht mein eigener Name? Wo schätze ich den Feiertag nicht so wert, wie er eigentlich gedacht ist? Als Tag der Ruhe, als Tag der Begegnung und denke, oh, wenn es nur endlich wieder Montag wäre und die Geschäfte aufmachen oder ich endlich wieder arbeiten könnte oder ich will eigentlich gar nicht arbeiten, aber meine Gedanken sind alle da. Wo achte ich meine Eltern nicht? Das Eigentum anderer und da gehört auch das geistige Eigentum dazu. Wo rede ich schlecht über andere? Wo vernichte ich die Lebensgrundlagen von anderen? Wo beleidige ich? Wo habe ich schlechte Gedanken? Wo breche ich in andere Ehen ein? Wo bin ich neidisch? Ein ganzer großer Katalog, der uns helfen kann, uns zu überprüfen, gerade da, wo wir denken, oh, bei mir ist alles prima, alles im grünen Bereich. Das ist übrigens eine Möglichkeit, die Luther auch einräumt, wo er sagt, wenn dir nichts einfällt an Sünden, und er schreibt dann in Klammern, wobei das wohl kaum möglich ist, aber er zieht es zumindest in Betracht, dass man manchmal so Lebensphasen hat oder so gesegnet ist mit Selbstbewusstsein, dass man denkt, ich und der Herr Jesus, wenn ihr nur alle so wärt, dann soll man sich einfach unter das allgemeine Sündenbekenntnis stellen. Ich glaube auch, wenn wir in Gemeinschaft leben, wird es auch andere geben, die uns darauf hinweisen, dass wir in dem einen oder anderen Punkt vielleicht noch gar nicht so heilig sind, wie wir uns das vorstellen und dass es doch noch die Veränderungsmöglichkeiten gibt. Wenn wir wirklich mit Gott leben, dann ist unser Leben auch geprägt von zuwachsender Erkenntnis davon, wer wir sind und wie Gott ist. Und manchmal sind wir ganz schön erschrocken darüber, wie wir leben und was wir tun und was unsere Gedanken sind. Und da kann so ein Beichtspiegel hilfreich sein und kann eine Orientierung sein. Aber da hört es gar nicht auf. Weil Sündenerkenntnis sehr viel mehr ist als das Wissen um die 10 Gebote und die Einhaltung beziehungsweise Nichteinhaltung. In der Beichte geht es um sehr viel mehr als um das Abarbeiten von so einem Regelkatalog, Check Gebot 3, Check Gebot 7, sondern es geht darum, wirklich vor Gott zu kommen mit dem, was Sünde ist. Und Sünde ist ein ganz ausgesprochen komplexes Phänomen. Da geht es nicht nur darum, was habe ich getan, sondern auch, was habe ich nicht getan. In der Vorbereitung für die Predigt habe ich das absolut lesenswerte Buch Sünde von Thorsten Dietz gelesen. Und ich muss sagen, das lohnt sich. Also wenn ihr in Urlaub fahrt oder wenn ihr ab und zu ein bisschen Zeit habt, in dieses Buch reinzugucken, lasst euch vom Titel nicht abschrecken. Das ist so spannend und so gut und so unterhaltsam. Alle, die Kino und große Stoffe lieben und Filme und Geschichten, die werden in diesem Buch voll auf ihre Kosten kommen, weil Thorsten es schafft über Harry Potter, und er erklärt auch, warum man Harry Potter lesen darf, Herr der Ringe, alle möglichen anderen Filme, Breaking Bad, das habe ich angefangen und dann habe ich festgestellt, Thorsten, in allen Ehren, das ist eine Serie, die kann ich nicht gucken, aber er erklärt richtig, richtig gut mit modernen Mitteln, was Sünde bedeutet, was Sünde in der Geschichte war und was Sünde eigentlich ist. Und das Schöne ist, er kommt immer von Christus her. Er sagt, ich bin Christ, ich versuche das zu erklären, so dass es auch Menschen, die nicht an Christus glauben, verstehen können, aber das ist meine Perspektive, von ihm aus gucke ich und auf ihn läuft's auch hinaus. Und mit Christus wird auch deutlich, Sünde ist eben nicht nur, ich habe das falsch gemacht oder ich habe das Böses gedacht, sondern Sünde ist die Trennung von Gott. Und Sünde kann verstanden werden als Schuld an anderen, sie kann aber auch verstanden werden als Misstrauen, als Maßlosigkeit, als Verführung und als Zielverfehlung. Wenn ich an dem Leben vorbeilebe, das Gott sich für mich ausgedacht hat und zu dem ich geschaffen bin, dann ist das auch Sünde. Wenn ich unter dem Potenzial lebe und denke, wird schon irgendwie recht werden oder ich bin besonders demütig und möchte ja nicht irgendwie hier herausstechen und glänzen oder was auch immer meine Gedanken sind oder warum auch immer ich mich blockieren lasse, wenn ich nicht so lebe, wie Gott sich das gedacht hat, dann ist das auch Sünde. Thorsten führt es unglaublich gut aus und manches lässt sich dann nicht mehr so locker lesen, weil es so unangenehm wird. Er schreibt, dass Sünde blind macht und hart und dass Sünde auch Trägheit bedeutet. Und das hat mich letzte Woche unglaublich umgetrieben und erschüttert, weil ich dachte, ja, das ist eine Sünde, die ich in meinem Leben erkenne. Trägheit, Faulheit und Bequemlichkeit. Und ich habe vor ein paar Tagen einen Bericht gesehen, ein Freund hat es verlinkt bei Facebook, über Flüchtlingslager in Libyen. Es gibt Lager in Libyen, zu denen Geflüchtete wieder zurückgeschickt werden. Und wenn Geflüchtete aus dem Innern des Kontinents nach Libyen kommen und sie werden gefasst, dann werden sie in diesen Lagern auch untergebracht. Und in dem Bericht war super klar zu erkennen, das sind nicht einfach irgendwelche Auffangzentren, wie wir sie so schön nennen würden, sondern das sind wirklich hässliche Lebensumstände, unter denen Menschen leben. Ausgebeutet, unterdrückt, misshandelt, gefoltert, vergewaltigt. Wirklich unerträglich. Und was war meine Reaktion? Ich war kurz betroffen und dann habe ich weitergeklickt bei Facebook. Und am Abend, mein Gebet galt nicht den Geflüchteten. Das galt auch nicht irgendwie den Politikern, sondern das galt unserem Kaffeevollautomaten. Und ich dachte, nichts gegen Kaffeevollautomaten, das sind wunderbare Geräte, wobei Winnie mich überzeugt hat, es gibt noch bessere. Aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt, ich glaube auch, dass wir für schönes Wetter beten dürfen, da bin ich mit meinem Mann anderer Meinung. Ich glaube auch, dass wir Gott um Kleinigkeiten bitten dürfen, aber diese absolute Bequemlichkeit und diese Trägheit, weiter zu klicken und zu denken, ja, das ist schlimm, kurz betroffen zu sein und dann nichts zu tun, das ist Sünde. Und ich sage damit nicht, dass wir für alles in der Welt verantwortlich sind. Und ich sage auch nicht, dass wir das Leben nicht genießen dürfen. Aber ich glaube, dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat, diese Welt zu gestalten. Und dass es unser Auftrag auch ist, da wo Missstände sind, das zu tun, was wir können. Und wenn es ein Gebet ist und wenn es eine Petition ist, das wären zumindest erste Schritte. Das hat mich echt überführt und wo ich gedacht habe, ja, ich brauche die Beichte. Ich brauche das, dass mir jemand zuspricht, Christine, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Beichte ist ein Angebot Gottes, zu ihm zu kommen, anzuerkennen, dass ich schuldig wurde und dass ich Vergebung brauche. dass ich das nicht mit mir rumschleppen muss und dass ich es aber auch nicht verdrängen kann und muss. Durch den Tod Jesu und durch seine Auferstehung ist es möglich, Vergebung zu bekommen. Und ich finde, wer beichtet, ist sehr mutig. Er oder sie übernimmt Verantwortung für das, was er oder sie getan hat oder eben nicht getan hat. Ich habe das gemacht. Ich habe schlecht geredet. Ich habe mich nicht gekümmert. In meiner Familie ist halt so schwierig. Oder wenn ich da ausgeschlafen gewesen wäre, dann hätte ich das nicht getan. Oder wenn ich nicht in Deutschland geboren worden wäre, da ist das System halt kapitalistisch. Es gibt ganz viele Ausreden und es gibt ganz viele Dinge, auf die ich Sachen schieben könnte. Aber wenn ich beichte, sage ich, ich habe es getan. Das verleiht mir Würde und Verantwortung. Beichten bedeutet nicht, ich mache mich klein und hässlich und überlege noch, was ich alles falsch gemacht habe, sondern beichten bedeutet, ich stelle mich ins Angesicht Gottes. Ich stelle mich da rein und ich gucke die Sachen an und ich übernehme Verantwortung für das, was ich bin, was ich tue und was ich sage. Und ich erkenne auch an, dass Dinge nicht in Ordnung sind. Dass ich nicht perfekt sein muss und dass Gott das auch gar nicht erwartet. Eine Person, die beichtet, die rechnet mit dem Reich Gottes. Und jetzt kommt der zweite Absatz von Luther in den Fokus. Dass man die Vergebung vom Beichtvater oder der Beichtmutter empfange als von Gott selbst und fest daran glaube, die Sünden seien vergeben vor Gott im Himmel. Deshalb finde ich es Beichten sehr wohl eine Zeichenhandlung, die auf Gottes Wirklichkeit aufmerksam macht und an ihr teilhat. Schuld zu bekennen und eine angemessene Strafe dafür zu bekommen, das ist menschlich und das finden wir auch gerecht. Auch menschlich ist, mir passiert etwas, jemand wird an mir schuldig und ich sinne auf Vergeltung, Rache. Schuld zu bekennen und dafür Vergebung zu bekommen, das ist göttlich. Unser Gott ist nicht derjenige, der anklagt. Davon sagt die Bibel, das ist der Widersacher Gottes. Gott ist derjenige, der das Recht hat, der Richter ist und der auch die volle Macht hat und sie aber dafür nutzt, uns gnädig zu sein. Das ist die gute Botschaft. Die gute Botschaft ist, Gott ist so viel gnädiger, so viel stärker und so viel kraftvoller, als wir uns das jemals vorstellen können. Und er hat sehr wohl die Macht, Sünde zu verurteilen und er hätte sehr wohl die Möglichkeit, uns hängen zu lassen und uns nicht zu verzeihen. Aber er hat sich entschieden, dass er das nicht tut. Dass er uns verzeiht, dass er uns vergibt und dass er uns begnadigt. Und wenn ich das Neue Testament richtig lese, dann ist Gottes Idee auch nicht, hör mal, Christine, hier ist die Schuld, jetzt arbeitest du das gut ab. Na, ich will auch sehen, dass dir das ernst ist mit der Reue. Das ist ja so unser Gedanke manchmal. Also, und es gibt auch die Gefahr der leichtfertigen Buße, ach Gott, vergib mir das schon. Fahre ich halt nochmal mit dem Auto oder wickel meine Sachen nochmal in Plastik ein oder sag hässliche Sachen über meine Kinder oder was immer unsere Lieblingssünden sind. Gott nimmt Sünde ernst, aber er vergibt. Und er erwartet nicht, dass wir ihm beweisen, dass wir es jetzt wert sind. Wir sind es schon. Manchmal strengen wir uns so sehr an und denken, Gott, ja, in Jesus alles vergeben, aber jetzt muss ich dir auch zeigen, nächstes Mal nehme ich das Fahrrad. Oder nächstes Mal bin ich wirklich freundlich, wenn die Person so kommt. Oder nächstes Mal zahle ich meine Steuern ehrlich. Oder was immer. Und darüber freut sich Gott, glaube ich. Aber ich muss nicht krampfhaft beweisen und schon gar nichts abbüßen. Sünde hat immer Konsequenzen. Sünde bedeutet auch, dass Menschen unter dem, was ich tue oder nicht tue, leiden. Vergebung bedeutet nicht, dann ist alles prima und gut. Vergebung bedeutet, der Preis ist bezahlt, aber das heißt nicht, für alle Zeiten ist es dann auf der Erde so, als wäre es nie passiert. Ich glaube, wir kennen das alle und je älter wir werden, umso mehr sehen wir die Spuren in unserem Leben und auch das, was nicht so gut ist und sehen, okay, das hat eine Auswirkung. Das, was ich tue, betrifft meine Nächsten. Das ist nicht nur eine Sache zwischen mir und Gott. Dass ich denke, okay, zwischen Gott ist jetzt alles wieder gut. Aber wenn ich hässliche Sachen zu meinen Kindern gesagt habe, dann klingen die in ihren Ohren und Herzen vielleicht noch eine Weile nach. Und dann kann ich um Vergebung bitten und bitte sie hoffentlich auch um Verzeihung. Aber das heißt nicht, es ist nie passiert. Wenn wir unsere Flüsse vergiften, dann können wir um Verzeihung bitten und der Fluss bleibt trotzdem noch vergiftet und es dauert eine Weile, bis der wieder sauber ist. Also Sünde ist ernst und Beichte ist ernst und Vergebung ist allumfassend, aber ich glaube, dass es ein Prozess ist, der uns bis in die Ewigkeit begleiten wird. In der Offenbarung gibt es eine Stelle, und die liebe ich sehr, das Gegenende der Offenbarung, wo es heißt, in der neuen Welt gibt es den Fluss des Lebens und es gibt die Bäume mit den Blättern zur Heilung der Völker. Und je mehr wir uns umgucken, umso mehr sehen wir, wie nötig diese Heilung der Völker auch ist. Es gibt so viel, was schief läuft und wo ich glaube, da braucht es Gottes umfassende Kraft und Gnade und es braucht auch Zeit, bis manche Dinge wieder in Ordnung kommen. Und ich glaube ja daran, dass wir die Ewigkeit haben, dass Dinge schön sein werden und so wiederhergestellt, wie sie ursprünglich gedacht sind. Beichte ist also ein Angebot zur Versöhnung mit mir selbst, mit Gott vor allem und auch mit anderen. Und darum ist Beichte eine gute Idee, weil uns die Vergebung jemand anderes zusprechen kann. Ich glaube schon, dass in der allgemeinen Beichte wir auch diese Vergebung erhalten. Aber manchmal, wenn uns etwas besonders bedrückt, ist es eine gute Idee, dass ein Bruder oder eine Schwester sagt, in Jesu Namen sind dir deine Sünden vergeben. Bonhoeffer hat mal gesagt, der Christus im Bruder ist manchmal stärker als der Christus in mir. Deshalb wäre eine Einzelbeichte eine Möglichkeit, uns auszusprechen und unsere Sünden beim Namen zu nennen und die Vergebung zugesagt zu bekommen. Wir könnten bei anderen Konfessionen ein bisschen gucken und wenn wir uns in der orthodoxen Kirche umgucken, dann habe ich das zumindest so gelesen und ich hoffe, das stimmt auch so, dass es da das Ritual vor Ostern gibt, so eine Art Jahresbeichte zu machen, so eine Art Jahresbilanz, eine Grundputzparty für unsere Seele. Einmal im Jahr. Man könnte im Christustreff sagen, das machen wir immer im August, wenn das Haus geputzt ist. Und danach überlegen die, die wollen für sich, ist bei mir im Leben alles in Ordnung und mit wem spreche ich darüber. Man kann auch sagen, nee, also einmal im Jahr ist viel zu wenig oder viel zu oft. Das ist ja etwas, was ihr für euch entscheiden dürft. Im Grunde darf auch jeder, der sich zu Jesus bekennt, die Beichte abnehmen und Vergebung zusprechen. Ich glaube ja daran, dass wir Priester, Priesterinnen und Königinnen und Könige durch Jesus sind. Und Jesus uns gesagt hat, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie erlasst, dem sind sie erlassen. Und das darf im Prinzip jeder machen, der Jesus nachfolgt. Aber ich glaube auch, es ist eine gar nicht schlechte Einrichtung, dass es so etwas gibt wie das Beichtamt und das Beichtgeheimnis. Und dass es Menschen gibt, die dafür ausgebildet sind. Es erleichtert ungemein, Sünden zu bekennen, aber ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, wie ich mit manchen Beichten umgehen würde. Und da ist es gut, wenn jemand weiß, okay, ich bin dafür ausgebildet, das gebe ich da ab, so gehe ich damit um. Es gibt keine Sünde, die zu groß ist und keine, die zu schwer ist für Gott. Für uns Menschen ist es manchmal ein bisschen anders. Also manche Dinge sind so, dass ich denke, gute Idee, damit zum Pfarrer zu gehen, der hat das Beichtgeheimnis oder zur Pfarrerin. Und das darf der Einzelne ja für sich selbst entscheiden. Möchte ich bei jemandem beichten, den ich nächste Woche wiedersehe, oder möchte ich bei jemandem beichten, wo ich denke, okay, es ist vergeben und vergessen und die Person werde ich auch nicht wiedersehen. Zum Glück gibt es diese Angebote und man kann die heute auch noch nutzen. Die Grundidee ist, aus der Beichte in Versöhnung mit Gott herauszukommen. Versöhnt, lebenszugewandt. Und das Leben zu leben, das Gott sich für uns ausgedacht hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und in dem Sinn wünsche ich uns allen gute Erfahrungen mit dem Beichten und dem Zuspruch der Vergebung. Amen.